Welcome to ZMO Kitchen Talks, a podcast about historical and anthropological research in the Middle East, Africa, Eurasia, South and Southeast Asia, produced by Leibniz Zentrum Moderner Orient in Berlin. My name is Elisa Nobel-Dilati. I'm a Middle East anthropologist and knowledge transfer officer at ZMO. Over a cup of coffee or tea, I talk to renowned academics about their research questions, regions, and methodologies. We also take a look behind the scenes of academic practice at personal reflections, challenges, failures, and unexpected outcomes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ZMO Kitchen Talks. Heute geht es um künstlerische und historische Forschung im Dialog. Und ich freue mich, dazu gleich drei Gäste heute begrüßen zu dürfen. Dr. Katalin Grasnashorkai ist Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin. Sie ist die kuratorische Leiterin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte sowie die Programmleiterin des Brandenburg-Museums. Dann haben wir Dr. Heike Liebau, Südasienwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsgruppe Staat und Gesellschaft am ZMO. Und darüber hinaus leitet sie noch das Projekt Das moderne Indien in deutschen Archiven von 1706 bis 1989. Und die Künstlerin Sonja Schönberger. Ihre Praxis setzt sich mit biografischen Brüchen vor dem Hintergrund politischer oder sozialer Umwälzungen auseinander. 2018 rief sie das Berliner Zimmer ins Leben, ein langzeitlich angelegtes Videoarchiv basierend auf den Erzählungen der Menschen in Berlin. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und wie ihr drei zusammengefunden habt, überlasse ich eurer Erzählung und gebe jetzt direkt das Mikro weiter an Katalin.
Vielen Dank. So, heute sprechen wir über künstlerische und historische Forschung und darüber, was eigentlich passiert, wenn Archive und Ateliers aufeinandertreffen, wenn Biografien und historische Brüche aus wirklich zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven gelesen werden. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Wir sind ja schon länger im Gespräch und Ausgangspunkt unseres Gesprächs war die Zusammenarbeit im Rahmen der Brandenburg Sessions im Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte in Potsdam. Dieses Programm ist eine Auseinandersetzung mit künstlerischer Forschung im Kontext des 20. Jahrhunderts in Brandenburg. Wir haben dort eine Ausstellung, die über 800 Jahre kulturhistorische Perspektiven auf das Land Brandenburg beleuchtet. Und dort sind wir sehr daran interessiert, auch andere Perspektiven, neue Sichtweisen auf diese Geschichten zu setzen. Und dort ist künstlerisches Wissen für uns ein sehr wesentlicher Bestandteil von dem, was wir den Besuchenden an die Hand geben möchten, damit sie auch einen anderen Einstieg in die historische Auseinandersetzung mit sehr komplexen Themen haben. Wie wir zusammengekommen sind, das war tatsächlich anhand von Sonja Schönbergers Arbeit, die bei uns im Brandenburg Museum auch momentan zu sehen ist, Gangaram Gurung, weil Sonja die erste Artist in Residence Künstlerin in diesem Programm ist und war. Wir haben über ein Jahr lang jetzt zusammengearbeitet, sehr viel miteinander gesprochen, sehr viele Fragen ausgetauscht und wir sind über Gangaram Gurung tatsächlich auch in Kontakt mit Heike Liebau gekommen, was uns außerordentlich gefreut hat, weil Heike, du bist Sprachwissenschaftlerin, Südasienwissenschaftlerin und seit vielen Jahren sehr aktiv in der Forschung zu kolonialen und transkulturellen Verflechtungen. Und das ist natürlich etwas, was auf den ersten Blick wahnsinnig weit weg erscheint von Brandenburg. Und trotzdem haben wir den Link gefunden, denn wir sind sehr interessiert an Archiven. Sonja in ihrer künstlerischen Arbeit, du als Wissenschaftlerin und wir im Museum natürlich auch, weil das, was aus den Archiven gehoben wird, das ist natürlich unser großes Interesse, das auch so zu präsentieren, dass Besuchende dieses Wissen auch mitnehmen können. Aber ich möchte dich zuerst fragen, was interessiert dich denn an Archiven und was treibt dich ganz persönlich in diese Forschung, in dieses Eintauchen in die Archivarbeit, was ja nicht ganz einfach sein kann, manchmal an?
Ja, du hast schon gesagt, ich bin Südasienwissenschaftlerin und interessiere mich vor allem für Fragen von Beziehungs- und Verflechtungsgeschichte. Dazu passt auch dieses MIDA-Projekt, was schon erwähnt wurde, das moderne Indien in deutschen Archiven. Das ist ein sogenanntes Langfristvorhaben, gefördert von der DFG seit 2014 schon. Wir kommen dieses Jahr zum Ende und das Ziel war hier, Bestände in deutschen Archiven, die sich mit dem modernen Indien beschäftigen, zu identifizieren, zu beschreiben und einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Also moderne indische Geschichte wird noch immer sehr stark beforscht aufgrund von britischen Kolonialquellen. Und wenn man sich deutsche Quellen anschaut, kommt da eine neue Perspektive mit rein und man kann auch neue Forschungsfragen entwickeln, die sich so aus dem kolonialen Kontext nicht unmittelbar ergeben. Und hier ist diese Forschung, die wir zu Gangaram gemacht haben, Gangaram Gurung, auch sehr interessant. Also die Forschung zum Ersten Weltkrieg und die Auswirkungen, die der Erste Weltkrieg auf Indien hatte. Und du hattest erwähnt, dass ihr im Museum gerade danach schaut, wie brandenburgische Geschichte und Globalgeschichte miteinander in Kontakt kommen. Und hier könnte man praktisch durch die Perspektive einer einzelnen Person genau das machen. Wir kommen später noch
drauf. Genau, dazu kommen wir noch. Aber bevor wir das tun, wir machen es noch spannender und fragen Sonja nach ihrem Zugriff auf Recherche und Forschung als Künstlerin. Denn deine Arbeit bewegt sich in einem sehr breiten Feld zwischen Installation, Film, Audioarbeiten, Archivarbeit natürlich, was allen diesen Formaten zugrunde liegt. Und in sehr vielen von deinen Projekten arbeitest du mit einem Material, was an Komplexität, glaube ich, gar nicht so wirklich zu übertreffen ist, nämlich mit ganz heftigen historischen, fast schon zivilisatorischen Brüchen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts anhand von Mikrobiografien, die du dann auch auf irgendeiner mysteriösen Art und Weise findest. Und das, wie du das findest, das würde uns natürlich wahnsinnig interessieren, was du an Recherche, an Forschung als Künstlerin verstehst und was das Material, was für dich dann so auf dem Tisch liegt, bedeutet in der künstlerischen Form. Also wann wird aus der Recherchematerial eine künstlerische Arbeit für dich?
Ja, irgendwie ist das bei mir so passiert, dass ich zum einen zu diesen Themen gekommen bin und auch zu den Methoden, die ich dafür gewählt habe, nämlich die Betrachtung von Archiven oder eben dem Aufbau von Archiven. Und oftmals, wie du auch gesagt hast, fällt mir was zu, was für mich auch immer wieder ein absolutes Wunder ist, aber natürlich großartig, weil das Material ist, was ich sehr gut einbauen kann in meine Arbeit. Denn darum geht es ja eigentlich auch. Also das Menschsein ist eben auch mit Zufällen verbunden und Dinge, die man eigentlich nur aufgreifen braucht und vielleicht umdrehen, um die Perspektive auf ein bestimmtes Thema zu verändern. Normalerweise, oder ich würde sagen, ein sehr großer Teil meiner künstlerischen Praxis setzt sich mit der Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg auseinander, wo ich begonnen habe, eigene Archive zu erstellen, indem ich Menschen befragt habe zu diesen Themen. In meiner künstlerischen Arbeit gehe ich immer sehr stark vom, ich würde es mal Expertentum nennen, aus. Also dass die Menschen eigentlich selber die ExpertInnen für das sind, was ihnen widerfahren ist. Und dass doch jenseits der Geschichtsbücher sich oftmals eine andere Erzählung ergibt, nämlich die persönliche, individuelle, emotional aufgeladene, traumatisierte. Und genau, in dem Fall, wie ich an Gangaram Gurung gekommen bin, wenn wir dahin jetzt kommen wollen, war es so, dass ich aufgefordert wurde, an einer Ausstellung teilzunehmen, Digging Deep Crossing Far, die im Kunstraum Kreuzberg 2016 zu sehen war, die sich eben mit dem Kriegsgefangenenlager des Ersten Weltkriegs in Wünsdorf auseinandergesetzt hat. Und das hat mich in einen Raum geworfen, den ich so nicht kannte. Also ich hatte mich mit dieser Zeit, mit dieser Spanne nicht auseinandergesetzt, aber natürlich sind die Dinge alle miteinander verbunden und verknüpft. Und in dem Zusammenhang haben die beiden Kuratorinnen mir von dir erzählt, Heike, und haben gesagt, schau mal, da ist eine Person, die schon sehr stark zu einer Biografie gearbeitet hat, vielleicht passt das. Und wir haben uns dann getroffen und du hast mich eben eingeweiht in die Forschung und das, was da schon passiert ist. Und das ist natürlich auch wieder so ein riesiges Geschenk, was man bekommt, wenn man die Person, um die es geht, nicht mehr selber sprechen kann, aber sozusagen du in dieser Stellvertreterrolle für die Person sprechen kannst und das erzählen kannst, was du darüber rausgefunden hast.
Also was in der Forschung da ist, das ist natürlich auch für Sie, für die künstlerische Arbeit eine wahnsinnig inspirierende Quelle. Bei Heike ist es auch so, dass wahrscheinlich eher, was in der Forschung nicht da ist, das Interessante und das Material Ihrer Arbeit ist. Und da kommen wir jetzt zur Auflösung unseres Mysteriums. Wer war eigentlich Gangaram Gurung? Weil bis zu deiner Forschung wusste man ja gar nichts darüber, soweit ich das verstanden habe.
Wobei man auch nicht immer vorher weiß, was man finden wird und auch nicht weiß, was nicht da ist, wonach man sucht. Wir hatten am Zentrum Moderner Orient zwischen 1914 bis 1918 eine Reihe von Projekten, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt haben und vor allem mit Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg aus Regionen Asiens, Afrikas. Und ich war in einem Projekt, das sich mit der Situation von Kriegsgefangenen, indischen Kriegsgefangenen oder Kriegsgefangenen des südasiatischen Subkontinents in deutschen Kriegsgefangenenlagern befasst hat. Dazu muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen und erläutern, dass der Erste Weltkrieg als globaler Krieg auch ein Krieg war, in dem europäische Nationen Soldaten aus ihren Kolonien oder abhängigen Gebieten rekrutiert und eingesetzt haben. Und so haben über eine Million indische Soldaten auf Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges gekämpft. Viele auch in Europa. Für viele war die europäische Erfahrung eine völlig fremde, neue Erfahrung. Wir haben damals ein Buch herausgegeben unter dem Titel When the War Began, We Heard of Several Kings. Das heißt, ihnen war gar nicht klar, wo es dahin ging und wer da gegen wen kämpfte. Und Kriegsgefangene wurden im Ersten Weltkrieg überall auf der Welt gemacht. In Deutschland gab es damals über 150 Kriegsgefangenenlager unterschiedlicher Ausrichtung, unterschiedlicher Spezialisierung, mit unterschiedlichen Anliegen auch, darunter auch Propagandalager. Eines dieser Propagandalager war das Halbmondlager in Wünsdorf, in dem sich Ende 1914 auch Gangaram wiederfand, der zu den ersten südasiatischen Soldaten gehörte, die nach Frankreich verschifft wurden, um dort an der Westfront zu kämpfen. Er ist dann in Gefangenschaft geraten und war von 1914 bis 1918 Kriegsgefangener. Nicht die ganze Zeit in Deutschland. Zwischendrin sind viele südasiatische Kriegsgefangene nach Rumänien überführt worden und waren dort weiter in einem Kriegsgefangenenlager. Und wie ich auf Gangaram gekommen bin, das war Zufall. Es waren mehrere Zufallsfunde, die sich aneinandergereiht haben. Es begann wahrscheinlich mit der Tonaufnahme im Lautarchiv, die hervorsticht eigentlich aufgrund der Tatsache, dass sie uninteressanter ist als die anderen. Also alle anderen Aufnahmen von südasiatischen Kriegsgefangenen sind Aufnahmen in südasiatischen Sprachen. Gangaram spricht Englisch. Er spricht das Gleichnis vom verlorenen Sohn in einem sehr, wie soll ich sagen, souveränen, artikulierten Englisch mit starkem Akzent. Und man fragt sich als Wissenschaftlerin, wenn man das hört, warum macht er das? Warum spricht er nicht in seiner Sprache? Ich habe dann in den Akten des Auswärtigen Amtes immer mal Hinweise darauf gefunden, dass es im Halbmondlager unter den indischen Gefangenen einen gab, dessen Englischkenntnisse besser waren, gut waren, so gut waren, dass er von europäischen Kommissionen, die im Lager waren, oder Inspektionen herangezogen wurde zum Dolmetschen und zur Begleitung und zum Übersetzen und zum Vermitteln, so dass ich da die beiden miteinander in Verbindung gebracht habe. Wir haben von Ganga Ramgurung eine Porträtaufnahme, die stammt von Otto Stiel, dem Lagerkommandanten des Weinberglagers, später auch Halbmondlager, veröffentlicht in dem Buch 96 Charakterköpfe unserer Feinde, wo wir einen nachdenklichen, aber selbstbewussten Mann in die Kamera schauen sehen. Der schaut nicht direkt in die Kamera, er schaut etwas vorbei. Das war das zweite Objekt sozusagen. Und dann gab es im Museum Europäischer Kulturen, das die Fotoalben von Otto Stiel beherbergt, ein Fotoalbum, in dem sich neben vielen Fotos und anderen kleinen Zetteln wie Geld aus dem Halbmondlager drei große Zeichnungen befinden. Mit der Signatur GR. Nun sagt das noch überhaupt nichts darüber aus, wer das war. GR konnten viele indische Kriegsgefangene sein. Es waren Zeichnungen von hinduistischen Gottheiten, die vermutlich für die eine oder andere Festlichkeit im Lager gemalt wurden. Hier ist erst viel später der Zusammenhang zu Ganga Ramgurung hergestellt worden, nämlich als ich Texte von Leonard Adam las, ein australisch-deutscher Rechtswissenschaftler, Ethnologe, Anthropologe, der zu Nepal geforscht hat und der in Rumänien in dem Lager war, in dem dann auch Ganga Ramgurung war. Und der beschreibt eine dieser Hindu-Feste und sagt in einem Nebensatz, und geschmückt waren all diese Baracken mit den wunderschönen Zeichnungen von Sergeant Ganga Ramgurung. Also hier haben wir eine wirklich einzigartige Kombination aus Quellen, die zwar noch keine Biografie ergeben, die aber einen Menschen entstehen lassen, zumindest für die Zeit der Gefangenschaft. Wir haben über das Lautarchiv eine Reihe von Angaben zu Ganga Ramgurung. Das Lautarchiv ist ja entstanden aufgrund von phonografischen Aufnahmen, die die Königlich-Preußische Phonographische Kommission in Kriegsgefangenenlagern gemacht hat. Also ein sehr fragwürdiger Kontext, aus dem aber eine hochinteressante Sammlung von Sprachaufnahmen entstanden ist. Und die deutschen Wissenschaftler, die diese Gefangenen aufgenommen haben, haben einen Raster von Fragen gestellt, das ein paar private Hintergründe vermittelt. Hintergründe, die für die Wissenschaftler notwendig und interessant waren, um diese Aufnahmen einzubetten. Also wir erfahren aus den Fragebögen nichts über sein Leben als Soldat. Wir erfahren nichts darüber, wie er nach Europa gekommen ist. Wir erfahren aber etwas darüber, wo er geboren ist, wer seine Eltern waren, was seine Religion ist, welche Sprachen er kann, welche Schulbildung er hat, sodass da ein paar Fakten sind, mit denen wir dann arbeiten können.
Und diese Fakten sind extrem wichtig, wenn man in Wünsdorf auf diesem ehemaligen Friedhof der ehemaligen Kriegsgefangenen heute ist, wo übrigens auch die erste Moschee Deutschlands, wenn ich das richtig im Kopf habe, errichtet wurde für die Kriegsgefangenen 1914, dann sieht man diese Zahlen, die du auch genannt hast, und man sieht aber nur ganz wenige Namen.
Ja, das ist das Problem, wenn man zu Kriegskontexten forscht. Und das ist nicht nur historisch, auch wenn wir uns heute Kriege ansehen. Wir haben es mit Zahlen zu tun. Wir hören die Zahlen von Rekrutierungen, wir hören die Zahlen über Armeegrößen, wir hören Zahlen von Verwundeten, wir hören Zahlen von Gefallenen. Und das sind sind auch die Dinge und die Fakten, die uns im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg entgegenschlagen. Und wir erfahren nichts über die Gesichter, über die Träume, über die Leben der Menschen, die dahinter stecken. Und von daher ist diese Forschung zu Gangaram Gurung wirklich auch eine Ausnahme, aber sein Leben steht für das vieler tausend anderer Männer in der Zeit.
Genau. Und ich glaube, hier kommt Sonja natürlich ins Spiel. Wir haben das Buch als Information für unsere Zuhörerinnen hier vor uns liegen. Mhm. Und das ist auch eine sehr, sagen wir, umstrittene Publikation, was Kriegspropaganda angeht. Und dort schaut uns gerade Gangaram Gurung an. Mhm. Und wir hören auch seine Stimme wegen der Installation, einer Videoinstallation von Sonja Schönberger. Und da frage ich mich, wenn du dieses Bild siehst und wenn du seine Stimme hörst oder als du seine Stimme zum ersten Mal gehört hast, was waren deine Fragen an Gangaram?
Ja, also für mich ist es eigentlich so, wie Heike das auch beschrieben hat, also dass da plötzlich ein Mensch in seiner Komplexität zumindest ansatzweise uns präsentiert wird, indem wir eben ihn hören, wir sehen ihn und wir sehen auch das, was durch seine Hände sozusagen entstanden ist. Mich hat das total fasziniert, weil, genau, also ja, du hast es schon gesagt, es ist halt diese blinde Masse, wir wissen nicht, wer die Menschen sind, wer hat sie geboren, wo sind sie geboren worden, mit welchen Hoffnungen und Träumen sind sie in dieser Welt unterwegs gewesen. Sie sind einfach nur in die Masse gestopft und unkenntlich gemacht worden. Und plötzlich hören wir ihn. Und wie du schon auch schon gesagt hast, einen sehr selbstbewussten Mann. Er ist zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 35 oder 37 Jahre alt. Das geht auch aus den Unterlagen hervor. Also er steht wirklich so in der Kraft seines Lebens. Und er ist sich dieser Situation, glaube ich, auch bewusst. Das finde ich so toll, dass er wirklich sagt, ich entscheide mich, diesen Text zu sprechen, und ich entscheide mich auch für die Art und Weise, ihn zu sprechen, nämlich selbstbewusst. Ich lasse mich nicht knechten und unterkriegen in dieser Situation. Ich wähle sogar eine andere Sprache, wo ich mich auch immer frage, wie hat er das eigentlich geschafft, ja, zu vermitteln, dass er das nicht auf Urdu oder einer anderen Sprache spricht, sondern eben auf Englisch, weil das muss ja für Wilhelm Dögen, der ja das Lautarchiv erstellt hat, vielleicht uninteressant gewesen sein, ne? wenn er das auf Englisch spricht. Gangaram ist zum Beispiel Hindu und er erzählt diese christliche Geschichte. Also ihm wird einiges aufgedrückt, all diesen Menschen wird was aufgedrückt, sie werden fotografiert, ob sie das wollen oder nicht, weil sie für Otto Stiel, der diese Bilder macht, irgendetwas repräsentieren, was er wichtig findet, entweder ihre Schönheit, ihre Hässlichkeit oder dass sie für etwas stehen, ja. Und er nimmt sich sozusagen gewisse Freiheiten heraus. So. Und das fand ich an ihm interessant. Und ja, eigentlich habe ich das, was du jetzt beschrieben hast, also diese drei Teile, die wir von ihm wissen, in dieser künstlerischen Arbeit eigentlich, würde ich mal sagen, visuell umgesetzt. Ich habe versucht, das sozusagen für ein Porträt von ihm zu machen mit dem Wissen, was du mir weitergegeben hast, um sozusagen alle anderen Menschen da auch mitsprechen zu lassen.
Da möchte ich gerne einhaken, und zwar mit der Frage, wie stellt man sich eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Heike und Sonja vor, zwischen einer Künstlerin und einer Wissenschaftlerin. Gibt es da Auseinandersetzung in der Bewertung der Quellen? Gibt es da Fragen, die Sonja gestellt hat, die Heike irritiert haben? Gibt es umgekehrt Zugänge von wissenschaftlicher Seite, wo Sonja gesagt hat, nee, also das ist mir jetzt echt zu viel oder zu wenig? Wie seid ihr da ins Gespräch gekommen?
Wie war das für
Also
dich?
Wir haben uns das erste Mal getroffen vor dem Archiv des Auswärtigen Amtes und haben da auf einer Bank gesessen und uns lange unterhalten. Da kannten wir uns noch gar nicht. Du hattest vorhin schon gesagt, dass die Kuratorinnen von Digging Deep, Crossing Far uns miteinander bekannt gemacht haben, uns zusammengebracht haben. Und ich habe nicht viel Erfahrung in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen. Aber hier war das für mich leichter, weil das so konkret war. Und weil diese ganze Geschichte nicht anonym war. Zwar, klar, wichtig sind Fakten, wichtig sind Hintergründe, aber die Emotionalität war schon da, mit der Sonja dann vielleicht viel intensiver herangeht als ich. Und was ich so wichtig finde und gut finde, ist, dass durch diese künstlerische Arbeit nochmal ein anderes Publikum angesprochen wird und eine andere Art und Weise der Vermittlung möglich ist, die wir nicht haben. Ich habe einen Artikel zu Gangaram geschrieben, den kann man sich durchlesen. Aber wenn man sich Sonjas Installation anschaut, ist man ganz anders mit seinen Sinnen auch dabei. Und das hat auch mich zu neuen Fragen gebracht, also zum intensiveren Nachdenken darüber, was war das für ein Mensch. Obwohl ich sehr viel biografisch arbeite und schon auch Menschen hinter den Dokumenten für mich entstehen, wenn ich da im Archiv sitze und lese.
Gab es da auch eine Grenze für dich, wo du gesagt hast, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu emotional oder da gehe ich jetzt mit meinem wissenschaftlichen Ansatz jetzt nicht weiter?
Habe ich jetzt nicht im Kopf.
Ja, sehr schön.
Ja.
Und Sonja, du arbeitest ja sehr intensiv mit einem Archiv, was du ja selber aufbaust. Das ist ein diametraler Unterschied zu Heikes Auseinandersetzung mit Archiven, die da sind und die natürlich irgendwie entdeckt werden müssen, aber die sind einmal da. Aber du schaffst ja dein eigenes Archiv sozusagen. Es klang schon an mit Berliner Zimmer und da werden deine GesprächspartnerInnen eigentlich auch zum künstlerischen Material und zum Archiv selbst.
Ja.
Wie gehst du da damit um? Das ist eine Riesenverantwortung, würde ich vermuten.
Ja, sicher. Und irgendwie sehe ich trotzdem auch eine gewisse Parallelität. Also, dass der Mensch, der sich sozusagen vor meine Kamera setzt, weil es ja ein Videoarchiv ist und sich mit mir lebensgeschichtlich unterhält, sich dessen absolut bewusst ist und das eben auch versteht als eine Zeuginnenschaft oder ein Expertinnentum sozusagen. Auch hier wieder die Idee, die Menschen sprechen selber über sich und die Stadt, in der sie leben, also die Erfahrung auch, die sie hier machen, wirklich mit der, also vielleicht ist das alles gespeist aus all diesen künstlerischen Herangehensweisen, die ich davor gemacht habe, wirklich diese Neugier und diese Frage, wer sind wir eigentlich? Und wenn ich die Chance habe, die Menschen selber zu befragen in dem Moment, dann mache ich das. Also ich kann hier an die BerlinerInnen herantreten und sagen, bitte erzähl mir von dir, weil du bist da und du hast diese Erfahrung gemacht. Das kann ich natürlich hier mit Gangaram nicht machen. Deshalb nähere ich mich über Heike an ihn heran, indem ich versuche, ihn hervorzuheben, aber auch natürlich auch für eine ganze Gesellschaft irgendwie zu verstehen.
Genau. Und diese Alleen des Verständnisses, die jetzt aus dieser einzelnen Arbeit hervorgegangen sind, die spiegeln sich ja in euren beiden Arbeitsweisen wahrscheinlich auch seitdem wieder. Das ist ja schon eine längere Zusammenarbeit. Es ist eine ältere Arbeit, aber ihr seid beide noch sehr, sehr aktiv daran, auch nochmal genau diese Fragen in euren aktuellen Forschungs- und künstlerischen Projekten zu bearbeiten. Wo steht ihr gerade? Was bewegt euch gerade aus dieser Perspektive?
Also direkt jetzt Forschungen zu den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf Südasien mache ich im Moment nicht. Aber das Archiv spielt natürlich eine sehr große Rolle in meiner Forschung. Auch das Lautarchiv weiter. Ich habe gerade einen Artikel fertiggestellt zusammen mit einer georgischen Kollegin zu georgischen Tonaufnahmen, auch von georgischen Kriegsgefangenen, wo die Herangehensweise dann nochmal eine andere ist, weil ich bin Spezialistin für Südasien, habe da den Zugang gehabt und bin so auf Gangaram gestoßen. Meine Kollegin ist Georgierin, Germanistin, ist aus dieser Perspektive auf das Lautarchiv gestoßen und wir haben uns zusammen georgische Aufnahmen angehört und darüber gearbeitet. Und ich kann natürlich meine Forschungen zum Hintergrund da sehr gut mit einbringen und das mit ihr zusammen einbetten. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, gerade bei so Archiven, wie es das Lautarchiv ist, dass das nicht und oft nicht mit individueller Forschung erschließbar ist. Also es lebt von Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher sprachlicher Herkunft, sodass man sich hier über diese Sprachen austauschen kann. Und wichtig ist immer, diesen kritischen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Archivs und der Sammlung mit in die Gedanken und in die Forschungen einfließen zu lassen, was ja eigentlich bei jedem Archiv notwendig ist und vielleicht aber besonders bei Archiven, die wir hier in Europa haben und in Deutschland haben, deren Inhalte und Sammlungen sich aber mit kolonialen Kontexten beschäftigen, beziehungsweise sich auch aus kolonialen Kontexten speisen.
Auf jeden Fall, da stehen wir wahrscheinlich noch ziemlich am Anfang. Mhm. Ja. Wie ist es bei dir, Sonja?
Wo ich jetzt gerade dran bin. Es geht weiter. Also das Berliner Zimmer zum Beispiel ist ja auf 100 Jahre angelegt. Also vielleicht auch eine kleine Utopie, die ich da eingebaut habe. Aber wirklich auch mit dem Hintergrund der sehr langen Betrachtung und damit natürlich auch, dass sich extrem viel verändern wird in dieser Zeit. Das läuft natürlich immer weiter. Und seit über einem Jahr bin ich jetzt mit dem Thema, wo wir auch zusammen gearbeitet haben im vergangenen Jahr, Wald und Krieg beschäftigt, wo ich mich mit den Wäldern Brandenburgs auseinandersetze und bestimmte Gegenden da betrachte, sage ich jetzt mal wirklich. Der Wald, der eben nicht sprechen kann erstmal, so wie meine anderen Archive das vielleicht tun, aber der Wald, der sehr viel erlebt hat, wo extrem viel passiert ist, sehr unterschiedliche Zeitschichten sich auch zusammenfinden und wo ich auch wieder so ein bisschen ähnlich herangehe, dass ich mit Menschen spreche, die ein gewisses Wissen zu einem bestimmten Ort oder eines Ereignisses haben, um diesen Film, also es wird eine filmische Arbeit, eben ja, mit Informationen zu füllen. Das ist eine größere Arbeit und ich finde es auch spannend für mich, eigentlich so ein bisschen wegzugehen von der direkten Biografie und auch einem Ort eine Biografie zu geben.
Sehr spannend. Wir freuen uns schon sehr darauf, das zu sehen und zu präsentieren. Und zum Abschluss würde ich vielleicht darauf zurückkommen, was wir im Vorgespräch jetzt noch vor der Aufnahme kurz angerissen haben, nämlich die gesamtgesellschaftliche Relevanz von künstlerischer Arbeit und von Forschungen zum Ersten Weltkrieg in Südasien. Wie seht ihr das in euren Bereichen? Wo ist die Relevanz für die Diskurse heute in dem, was ihr tut?
Na, vielleicht haben wir das auch schon so minimal angerissen. Ich glaube, mir geht es extrem darum, begreiflich zu machen, dass hinter all diesen Schicksalen, Nummern, Zahlen und so weiter eben Menschen stehen. Und dass es für mich einfach nach wie vor und täglich unbegreiflich ist, wie Menschen zu Opfern von anderen Menschen werden, nur aufgrund ihrer Herkunft oder Religion oder ihres Aussehens oder was weiß ich, einer falschen Bewegung und kann das einfach extrem schwer nachvollziehen. Und ich glaube, meine Arbeit zielt immer, immer, immer in diese Richtung, zu sagen, wir sind Menschen und wir müssen das verstehen. Wir müssen als Menschen menschlich handeln.
Ich würde vielleicht noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Sonja, diese regional-globale Dimension ergänzen, die wir durch diese Forschung mit erschließen. Und es ist praktisch Geschichte vor Ort. Ne? Es ist die Geschichte der kleinen Stadt Zossen mit dem Lager in Wünsdorf. Übrigens an der Stelle, an der die Moschee stand, an der Stelle, an der das Halbmondlager war, ist 2016 eine Erstaufnahmeeinrichtung errichtet worden. In der wieder geflüchtete Menschen aus ähnlichen Regionen untergebracht waren, die vor Krieg und Hunger und Armut geflohen sind und hier Schutz gesucht haben. Also die Geschichte holt uns wieder ein, zum einen. Und auch die Frage, wenn man durch den Ort läuft, in dem man lebt und sich darüber Gedanken macht, was war hier früher, wer ist hier früher langgelaufen, wer hat das, wie du sagst, den Wald betreten, aber auch wer ist in dieser Straße, wer war auf diesem Markt, und es waren Leute aus unterschiedlichsten Regionen, Asien, Nordafrika waren in Zossen und in Wünsdorf, tausende Männer, die dort während des Ersten Weltkrieges untergebracht waren, und das vielleicht auch den Schülerinnen und Schülern in der Region nahezubringen und eine Offenheit dafür zu erzeugen, sich damit auseinanderzusetzen, das fände ich wichtig. Das ist schwierig, aber ein gutes Ziel.
Ein wahnsinnig gutes Ziel. Und das ist auch das, was uns hier zusammengebracht hat. Und ich freue mich sehr auf vielleicht weitere Gespräche, weitere künstlerische und wissenschaftliche Arbeiten, die sich gegenseitig befeuern und auch ermutigen. Ich glaube, man braucht viel Mut für die jeweiligen Auseinandersetzungen mit diesen Themen. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und freue mich auf die Fortsetzung.
Vielen Dank.
Danke.